Im vergangenen Sommer ist es jetzt 10 Jahre her, dass ich geheiratet habe. Und ich bin tendenziell immer noch einer der Jüngeren hier, also ihr könnt schlussfolgern, dass ich relativ jung geheiratet habe. Und ich werde heute ein paar Dinge über Familie oder Beziehungen sagen und über die Liebe. Über die Liebe von unserem himmlischen Schöpfer zu uns Menschen. Aber es gibt ganz, ganz viele Analogien zwischen der Liebe unter Menschen und der Liebe zu Gott. Also ich werde dies mit verschiedenen Beispielen aus meinem eigenen Leben erläutern. Und das heißt, ihr werdet mich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht werdet ihr ein bisschen erschrecken, wie ehrlich ich sein kann. Ich werde ein bisschen offen reden, aber ich denke, wenn wir, wie gesagt, eine Familie sind oder uns so bezeichnen oder das sein wollen oder werden wollen, dann ist auch eine gewisse Offenheit in Ordnung. Zum Thema Kennenlernen. Ich habe es in letzter Zeit, also wirklich jetzt in den letzten paar Wochen vor allem, sehr schätzen gelernt, wie es ist, wenn man andere Menschen besser kennenlernt. Ich bin ein ruhiger Typ, ich bin eher introvertiert. Ich kann irgendwo mich mit einem Buch vergnügen, ich brauche nicht die große Gesellschaft. Und das heißt, ich gehe auch nicht unbedingt gern offen auf andere Menschen zu. Aber ich habe gelernt, dass es zwischendurch auch mal ganz gut sein kann und gewisse Vorteile bringt. Weil plötzlich lernst du die kennen und merkst, der ist ja gar nicht so, wie ich immer gedacht habe. Und du lernst irgendwie die positiven Aspekte in den Mitmenschen schätzen. Wir feiern jetzt 10 Jahre WTL und wir hatten hier ein Organisationskomitee von irgendwie 6 Personen. Und da musst du an der Sitzung Ideen zusammentragen. Und plötzlich habe ich mit Menschen zu tun, die ich vielleicht schon 10 Jahre kenne, aber so plötzlich lernst du die anders kennen. Und ja, ich finde, das ist sehr interessant und gut so. Und es wurde zum Teil auch mir gegenüber bestätigt, dass ich ja auch nicht genau so bin, wie man immer gedacht hat. Also was ich sagen will, es ist gut, auch mal auf andere Menschen zuzugehen und für Gespräche. Oder noch ein persönlicheres Beispiel, ich merke es, wenn ich mit Dani zusammenarbeite. Dani, ihr kennt alle Dani, der ist ganz anders als ich. Der ist sehr extrovertiert, der geht auf Leute zu und ich bin da eher still und verschlossen. Und ja, momentan arbeiten wir nun auch zusammen, haben viele gemeinsame Themen und plötzlich entdeckst du die Eigenschaften und lernst die Sachen schätzen. Natürlich gibt es vielleicht auch ein paar negative Punkte, aber ich denke, die überwiegen bei weitem nicht. Es sind wirklich die tollen positiven Eigenschaften. Und so ist es auch, wenn ich jetzt hier bin und euch ansehe, ich kenne viele von euch schon ganz lange gut und ich merke, es ist mir plötzlich auch ein Anliegen, ich möchte auch andere kennenlernen. Ich habe gestern eine Textnachricht an Maya geschickt, damit sie heute früh da ist und schaut, dass der Raum offen ist. Und da ist mir bewusst geworden, Maya und ich, wir sind schon wahrscheinlich von der alten Gemeinde, wahrscheinlich schon 20 Jahre da. In diesen 20 Jahren haben wir wahrscheinlich 20 Sätze gesprochen miteinander. Und nein, keine Ahnung, das ist jetzt völlig, ich habe es nicht zählt. Und ich sage auch nicht, dass man jetzt mit dem anderen, dass man auf jeden zugehen muss. Ich weiß ja selbst, ich empfinde das manchmal als mühsam. Aber es kann zwischendurch ganz gut sein. Gut, ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen. Ich hatte während den Vorbereitungen den Eindruck, dass ich über Familie, Beziehungen, Ehe und Liebe sprechen kann. Und wie gesagt, das reale Leben gibt hier ganz viele Beispiele, positive und negative, die auch im Geistlichen oder im Göttlichen genauso funktionieren. Wir wissen zum Beispiel, dass es in der Gesellschaft gesündere und weniger gesündere Familienbilder gibt. Gesündere und weniger gesündere Väter zum Beispiel, Elternbilder, und dass dies auch einen direkten Einfluss auf die Kinder hat. Und wenn wir jetzt das gesündeste beste, idealste, perfekte Vaterbild nehmen, das wir aus der Gesellschaft kennen, dann wissen wir, dass das bei weitem nicht genügt, um das Vaterschaftsbild von Gott irgendwie anzuschauen. Gott ist ein großartiger, wunderbarer und liebevoller Vater. Paulus schreibt in jedem seiner Briefe, also jedenfalls in denen, die ich geprüft habe, und das waren fast alle, schreibt er am Anfang immer, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und wenn Gott unser Vater ist, dann heißt das, dass wir Söhne Gottes sind. Und wenn wir wissen, dass wir Söhne Gottes sind, so können wir eine gesündere Identität entwickeln. Wir sind keine Sünder oder auch keine geretteten Sünder. Wir sind Söhne. Wir sind nicht einmal Kinder Gottes. Das haben wir manchmal lernen in den Kindern, aber wir sind Söhne, reife Söhne des Allmächtigen. Und vor vielen Jahren habe ich mit François eine Wanderung gemacht in den Walliser Alpen. Und da ist mir bewusst geworden, da habe ich die Gletscher gesehen und die schönen Berge. Und dann dachte ich, wow, es ist so schön. Und diese schöne Natur, das gehört uns. Natürlich, wir sind Schweizer und es gibt ein Schweizer Recht und das gehört dann irgendwie dem Staat. Aber der Punkt ist, die Erde mit der Schönheit gehört den Söhnen Gottes. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz im rechtlichen Sinn zutrifft, so hilft es doch zu verstehen, wer wir sind. Und so wollen wir unseren himmlischen Vater auch besser kennenlernen, immer wieder. Jetzt will ich aber eigentlich berichten von der Liebe. Wer von euch war schon einmal verliebt? Wahrscheinlich ziemlich alle, fast alle wahrscheinlich, mindestens. Und dann wisst ihr, wie das ist. Wenn man verliebt ist, das Herz klopft und man denkt praktisch den ganzen Tag an diese andere Person. Man ist fast verrückt vor Freude und man will möglichst immer bei dieser Person dabei sein. Und ich denke, ungefähr so geht es wahrscheinlich auch Gott, wenn er an uns denkt. Gott hat sicher Freude an uns, hat Freude an dir und möchte auch immer bei uns sein. Liebe ist aber viel mehr als Verliebtsein. Verliebtsein ist ja so ein Gefühl. Und Gefühle, die können kommen und gehen, die kann man auch nur bedingt steuern. Sind mal da und wieder weg. Und jeder, der mal länger in einer Beziehung war, der weiß, dass das Gefühl von Verliebtsein eben auch mal weg sein kann. Aber echte Liebe basiert auf einer, jetzt bei den Menschen vorwiegend, basiert es auf einer tiefen inneren Entscheidung. Ich entscheide mich, dass ich zu einer anderen Person halten will, auch wenn die Gefühle mal nicht so ober, top auf Hochkurs sind. Und ich frage mich dann, wie das vielleicht bei Gott ist. Ist Gott unentwegt, verliebt und verrückt nach uns? Oder denkt er auch mal, Mensch, das hättest du jetzt nicht unbedingt machen müssen, das war jetzt nicht so toll. Und ich glaube nicht, dass Gott sich von Gefühlen leiten lässt, aber ich weiß, dass Gott Liebe ist. Vor einigen Jahren haben wir in Graubünden das Grab gesucht von der, ich sag mal, Adoptivgroßmutter von François. Und ich persönlich halte jetzt nicht so viel von Grabpflege, weil ich teile jetzt die Auffassung, dass dem Toten bringt es jetzt nichts, wenn ich da ein schönes Grab mache. Aber dieses Grab, das hat mich beeindruckt. Auf dem Grabstein dieser Großmutter, da standen drei Worte. Natürlich, wahrscheinlich stand noch der Name und die Jahreszahlen, das habe ich halbwegs vergessen. Aber diese drei Worte, die da standen, das war nur in Französisch Dieu est amour, Gott ist Liebe. Und das hat mich so beeindruckt, das habe ich nicht mehr vergessen. Zum Thema Liebe lese ich jetzt mal aus dem 1. Korinther 13, das ist eine bekannte Bibelstelle, die habt ihr alle wahrscheinlich schon zigmal gehört. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht ab. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Ich habe mich diese Woche kürzlich mit Micha unterhalten, mit Micha Müller, weil wir eine gemeinsame Autofahrt haben. Und dann habe ich mich auch an eine Einleitung erinnert, die er mal gehalten hat, wo es genau darum ging, dass die Liebe wirklich das Oberste ist. Und wenn du etwas hast in deinem Leben, das wichtiger ist als die Liebe, selbst wenn es die Bibel ist, dann ist es falsch, dann ist es ein Götzenbild. Denn die Liebe steht über allem. Wir werden jetzt, so ähnlich wie wir es schon oft hatten, wie ihr es gewohnt seid, werden wir jetzt eine kurze Fragerunde machen an den Tischen. Du kannst mal Fragen schnell einblenden. Es sind drei Fragen, die ihr kurz diskutieren könnt. Die ersten zwei sind nicht besonders neu, die kennt ihr. Es geht mir vor allem dann um die dritte Frage, die ich dann im weiteren Verlauf noch etwas erläutern werde. Was sind die Eigenschaften oder Merkmale eines liebenden Vaters? Was sind die Eigenschaften oder Merkmale eines reifen Sohnes? Beide können sowohl geistlich gemeint sein, uns gegenüber Gott oder auch unter Menschen, wobei vieles dann analog adaptierbar ist. Und wie gesagt, diese zwei Fragen, die haben wir schon oft, denke ich, miteinander besprochen. Und ich werde heute vor allem auf die dritte eingehen. Was sind die Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten einer menschlichen Beziehung oder Ehe und einer Beziehung mit Gott? Da gibt es auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Ich denke, ihr könnt das so mal pro Tisch diskutieren, so vielleicht 10 Minuten, und dann werden wir noch ein bisschen zusammentragen. Okay, jetzt wird es langsam persönlich. Ich habe mich vor über 12 Jahren verliebt. Und ich erzähle euch eine kurze Geschichte aus dem Sommer 2005. Ich war 23, ich war vollzeitlicher Student. Und als Student, da hat man relativ viel Freizeit. Ich war in der damaligen Gemeinde tätig. Mein großes Hobby war die Jungschar. Das war sehr, sehr zeitintensiv. Da hatten wir sicher alle 2 Wochen einen Nachmittag. Wir hatten sicher pro Woche eine Sitzung. Aber wir hatten auch vielleicht 2-mal pro Jahr ein Lager und hatten auch unter den Jungscharleitern eine gute Freundschaft, manchmal sogar gemeinsame Ferien. Und ich war sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich habe diesen Sommer eine Schule abgeschlossen und im Herbst würde ich ein neues Studium beginnen. Und daher war ich zeitlich sehr eingespannt, sowohl im Studium als auch privat. Und hatte nicht unbedingt Interesse daran, genau zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung zu starten. Ich habe zwar in meinem Leben zuvor sicherlich Phasen gehabt, wo ich mich sehr danach gesehnt hatte, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Aber manchmal ist das Leben eben nicht so, wie man alles planen möchte. Und in diesem Sommer war ich dann Leiter in diesem Sommerlager und Françoise ist als Leiterin mitgekommen. Und dadurch haben wir viel Zeit miteinander verbracht, während den Vorbereitungen, während dem Lager, bis in die Nächte hinein. Und natürlich dann nach dem Lager war unsere, ich sag mal, Kollegialität so gefestigt, dass wir sowieso viel, viel Zeit miteinander verbracht haben, um uns auch unter anderem besser kennenzulernen. Als kleine Anekdote noch zwischendurch, Françoise war bereits ein Jahr zuvor mitgekommen in dieses Lager. Und ich erinnere mich auch noch, wie ich sie damals auf der Heimfahrt das Jahr zuvor kurz angeschaut habe. Habe ich kurz überlegt, wäre das noch jemand? Moment, wie alt ist die? Die ist fast 3 Jahre älter als ich. Nein, lass mir das. Okay. Sommer 2005, wir haben uns, Françoise hatte sich schon vor dem Lager ziemlich in mich verliebt und ich habe da rein Beziehungen, war ich sehr analytisch und bin das langsamer angegangen. Und ich habe die Zeit unter anderem genutzt, um meinen internen Kriterienkatalog abzuarbeiten. Das heißt, ich hatte genaue Vorstellungen, wie eine Frau ungefähr sein soll für mich. Und mit der Zeit wusste ich dann, dass sie alle diese Punkte erfüllt. Also sie wohnt nicht nur in der Nähe, sie teilt auch geistliche Ansichten mit mir. Sie war spontan, sie war humorvoll, sie war eher auch eine ruhigere Person. Sie hatte auch Freude an der Kinderarbeit und hatte auch einen Familienwunsch. Also ich bin ein analytisch denkender Mensch oftmals. Und dadurch wusste ich dann irgendwann, die passt wirklich sehr gut, die will ich noch näher kennenlernen. Und ich habe mich zwar verliebt, aber ich reagierte da schon anders als die meisten Leute in meinem Alter. Weil ich hatte mir im Vorfeld, in vielen Jahren zuvor, denke ich, schon mehr Gedanken zu diesem Thema gemacht als viele andere. Und ich wollte keine Beziehung, die dann irgendwie 1-2 Jahre hält und dann vielleicht auseinanderbricht oder nicht, sondern ich wusste, wenn ich diese Beziehung eingehen würde, dann will ich möglichst alles sicher machen, damit ich sicher sein kann, damit ich möglichst das Richtige tue. Natürlich kann man das nie garantieren, aber bis zu einem gewissen Punkt kann man so die Schritte absichern. Und unter anderem deshalb habe ich mich mit dieser Thematik auch mit Gott unterhalten. Und ich habe nicht viel Zeit mit Gott, so allein mit Gott verbracht, so bewusst zu zweit im Gespräch. Aber wenn so ein Thema anstand, dann wusste ich, dass das dran war. Und was hat mir Gott geantwortet? Ich habe mir vielleicht ein Ja oder Nein erhofft. Aber Gott ist so viel besser. Und Gott hat mir die Wahl gelassen. Das heißt, er hat mir aufgezeigt, lieber Fabian, du kannst dich entweder entscheiden, diese Beziehung einzugehen, du kannst in diese Beziehung investieren und wenn alles gut läuft, werdet ihr glücklich miteinander. Oder wenn du nicht möchtest, du kannst auch das Single-Leben länger genießen, dann wird eines Tages eine andere Frau kommen und du wirst wahrscheinlich ebenso glücklich. Nun, es war meine Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Aber was ich an diesem Beispiel so toll finde, ist, wie der Vater denkt. Der reife Vater oder der gute Vater hat einen reifen Sohn. Und dieses Vaterherz, du musst einem Kleinkind musst du sagen, was es tun soll und darf und was es nicht tun soll und nicht darf. Aber einem reiferen Sohn machst du eigentlich das, was Gott mit mir gemacht hat. Wenn ein reifer Sohn um Rat fragt, dann sagst du nicht, du darfst oder darfst nicht. sondern du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst Möglichkeit A wählen, dieser Weg ist gut, er hat aber diese positiven oder negativen Konsequenzen. Oder du kannst Möglichkeit B wählen, vielleicht ist Möglichkeit B nicht ganz so toll, aber es steht dir ebenfalls offen und hat dann diese und jene Konsequenzen. Und du hast genug Reife, um selbst zu entscheiden. Ihr alle kennt 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist erlaubt, nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. In diesem Vers geht es eigentlich um das, was wir vorhin erwähnt haben, dass wenn ein Kind einen Fehler macht, dass es trotzdem geliebt ist. In meinem Beispiel geht es jetzt aber nicht um den Fehler. Beide Varianten wären kein Fehler gewesen. Aber es ist so eine... Gott gibt vielleicht eine Art Empfehlung, aber es ist dem Sohn überlassen, wie er dann damit umgehen will. Ein anderes Beispiel dazu, als ich Teenager war, so 14, 15, da haben mir meine Eltern normalerweise gesagt, wann ich abends zu Hause sein will. Ich kann mit Kollegen weggehen, kann auch mal ins Kino gehen oder was auch immer und wusste dann abends, ja, bin dann vielleicht um 10:30 wieder da oder was auch immer. Und als mathematisch denkender Mensch habe ich diese Vorgehensweise noch genossen, weil du hast einen Punkt, der ist fix, da kannst du dich orientieren. Kannst unterwegs auf die Uhr schauen und weißt, jetzt muss ich langsam gehen. Und als ich ungefähr 16 war, ging ich abends an ein Fest und wie üblich habe ich meine Eltern, also mein Vater war es in diesem Fall, gefragt, wann ich zu Hause sein soll. Es war Freitagabend und ich musste am Samstagmorgen aufstehen, musste arbeiten. Mein Vater hat gefragt, um welche Zeit musst du morgen aufstehen? Ich irgendwie, weiß nicht mehr, 6:30 oder was. Also gut, komm heute so nach Hause, dass du morgen um 6:30 aufstehen magst. Und ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Moment, weil es für mich ein Schritt mehr Richtung Freiheit war. Es war plötzlich eine Veränderung. Ich hatte mehr Verantwortung, die ich selber tragen durfte oder musste oder sollte, aber grundsätzlich durfte. Es war eher ein Privileg. Freiheit heißt bekanntlich nicht, dass ich tun und lassen kann, was immer ich will. Ich kann zwar machen, was ich will, aber das Prinzip ist, dass ich sowohl die Möglichkeit als auch das Vertrauen erhalte, um verantwortungsbewusst umzugehen. Und ich muss aber auch selbst die Verantwortung für mögliche Konsequenzen tragen. Also ich hätte zwar, in diesem Beispiel jetzt, ich hätte zwar durchfeiern können bis in die Morgenstunde, aber ich wusste ja selbst, dass dies nicht sinnvoll ist, weil ich ja eben zur Arbeit sein musste und irgendwie fit sein musste dafür. Der liebende Vater lässt uns die Möglichkeiten. Er ist nicht böse oder mürrisch oder nachtragend, wenn wir jetzt mal die weniger gute Möglichkeit wählen. Aber er zeigt uns die Konsequenzen. Und es ist sowohl das Privileg als auch die Pflicht eines Sohnes, verantwortungsbewusst zu entscheiden und die Konsequenzen für die Entscheidung und das Handeln zu tragen. Ich bin noch über ein Beispiel gestolpert, das aufzeigt, wie viel Potenzial die Väter oder die Eltern sehen. Und wir verlassen kurz meine Geschichte und ich erzähle euch etwas von Thomas Edison. Thomas Edison ist unter anderem der Erfinder der Glühbirne. Der hat etwas ziemlich Revolutionäres geschaffen. Aber Thomas Edison hatte eigentlich eine schwierige Kindheit. Er war irgendwie schwerhörig und so ein bisschen leicht behindert. Und es gibt eine Geschichte über einen Brief, den seine Mutter von der Schule erhalten haben soll. Und ich bin dem nachgegangen und habe herausgefunden, dass diese Geschichte wahrscheinlich nicht ganz stimmt. Ich erzähle kurz, wie es angeblich wirklich war. Der Lehrer in der Schule, irgendwie hat Thomas Edison als Kind ein Gespräch mitgehört, dass die Lehrer in der Schule gesprochen haben, dass dieses Kind ja so zurückgeblieben oder behindert ist und dass sie es eigentlich nicht mehr länger an der Schule tragen wollen. Und der kleine Thomas war dann so verletzt, dass er das seiner Mutter erzählt hat. Diese Mutter ist zur Schule gegangen und hat anscheinend dem Lehrer wütend erzählt, dass er nicht weiß, was er da tut und spricht und dass der kleine Thomas eigentlich viel intelligenter ist als der Lehrer selber und so weiter. Und Thomas Edison hat erkannt, wie großartig diese Mutter ist, was die in ihm sieht, und hat sich angeblich in diesem Moment entschlossen, dass er das wert sein wollte und dass er mehr daraus machen wollte, um ihr zu zeigen, dass sie recht hat. Wie wir wissen, er ist dann ist ein großartiger Erfinder geworden. Seine Mutter, die hat das Potenzial gesehen. Die wusste, die Äußerlichkeiten sprechen zwar nicht so dafür, aber sie hat wirklich vieles gesehen in diesem Jungen und sie hatte schlussendlich recht. Und ich denke, das ist bei Gott und uns relativ ähnlich. Wir können zwar eine gesunde Identität entwickeln, aber ich denke, Gott sieht noch so viel mehr und so viel Positives in uns. Und er hat damit recht. Nur haben wir eine gesellschaftliche Prägung, die uns manchmal Lügen glauben lässt, die einfach nicht wahr sind. Wir gehen zurück in meine Geschichte und spulen da etwas vor. Wir sind jetzt nicht mehr im Herbst 2005, sondern so eher im Herbst 2006. Am 6. Oktober 2006 haben Françoise und ich einen Ausflug gemacht nach Vevey an den Genfersee. Vevey ist sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Und wir haben da ein paar schöne Orte besucht, haben noch Freunde besucht. Wir sind abends essen gegangen am See, haben einen Spaziergang gemacht und dann schließlich romantische Kulisse, Mondlicht, Schwäne, der Steg im Wasser. Da bin ich auf die Knie gegangen und habe sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Für uns war das klar. Wir kannten uns, wir waren noch keine 2 Jahre zusammen, ein bisschen mehr als ein Jahr, egal. Wir wussten, dass wir das wollen, dass wir zusammenbleiben wollen. Aber im Umfeld war das nicht immer so verständlich. Wie lange seid ihr zusammen? Noch keine 2 Jahre. Ich war noch nicht ganz 25. Ich war Vollzeitstudent. Und vor allem meine Studienkollegen, die haben dann das am wenigsten verstanden. Ich habe mir sehr oft Sätze angehört wie, warum heiratest du denn? Ist sie schwanger? War sie nicht. Was bringt denn das Heiraten, weil du kannst ja sowieso auch die Beziehung haben? Ist sie wirklich nicht schwanger? Das war irgendwie das Riesenthema. Und ich kann diese Menschen verstehen, die haben einen ganz anderen Hintergrund als ich, eine ganz andere Prägung. Und ich mache auch absolut niemandem einen Vorwurf, wenn er nicht heiraten möchte. Das ist jedem freigestellt. Aber für mich war es klar, dass wenn ich jemanden so sehr liebe und den Rest meines Lebens mit dieser Person zusammen sein möchte, dann will ich das auch zeigen. Dann will ich dieser Person auch beweisen und will diese Verbindlichkeit auch eingehen. Den Frauen bedeutet das übrigens etwas. Das den Frauen bedeutet das, denke ich, noch viel mehr als den Männern. Und es ist auch ein Liebesbeweis ihr gegenüber und es ist auch ein Zeichen der Gesellschaft gegenüber, dass ich das will. Eine freiwillige Verbindlichkeit. Und ich denke, daraus können wir auch einiges ableiten. Ihr seid alle eine Art freiwillige Verbindlichkeit eingegangen. Zumindest mit Gott, sonst wärt ihr heute wahrscheinlich nicht hier. Und eine Angehörigkeit in einer Gemeinde ist auch eine freiwillige Verbindlichkeit. Oder auch eine Beziehung zu einem geistlichen Vater, zu einem irdischen geistlichen Vater, kann auch eine freiwillige Verbindlichkeit sein. Und natürlich ist unsere Beziehung zu Gott eine freiwillige, aber hoffentlich verbindliche. Gott will ja nicht ein Wochenendflirt sein. Wenn ich mich entscheide, jemanden zu heiraten, dann ist es so viel mehr. Es ist wirklich verbindlich und entschlossen. Und dann sollten wir diese Person auch einbeziehen in möglichst allen Punkten in unserem Leben. Und genauso ist es mit Gott ja auch. Ich denke, ich würde zu Hause jetzt nie etwas Wichtiges ändern, ohne es mit meiner Frau zu besprechen. Und manchmal passiert es schnell, dass wir Dinge in unserem Leben ändern, ohne nachzudenken, wie Gott darüber denkt. Dabei sollte uns Gott ja wichtiger sein als der Ehepartner. Dazu sage ich dann später noch etwas mehr. Noch einen anderen Aspekt über die Liebe. Ich habe vor oder nach dem Heiraten, ich weiß nicht mehr genau, mit einer jungen Frau gesprochen. Ihre Beziehungen waren meist nicht so von langer Dauer. Und da ist mir ein Aspekt bewusst geworden, der in meiner Beziehung anders war als in ihrer. Und ich sage jetzt all diese Beispiele, muss ich vielleicht erwähnen, ich sage all diese Beispiele jetzt überhaupt nicht, um irgendwie meine Beziehung hervorzuheben. Meine Beziehung ist überhaupt nicht perfekt. Aber ich denke, wir haben ein paar Aspekte verstanden in unserer Beziehung, die vielleicht noch entscheidend sind. Einer davon ist echte Liebe, so wie diejenige von Gott, ist bedingungslos. Das heißt, Roswas hat eine tolle Art, die meiner Art entspricht. Und ich liebe sie, einfach mal grundsätzlich. Sie muss dafür nichts machen. Sie muss nichts tun. Nichts leisten, keine Geschenke bringen. Natürlich freue ich mich über Geschenke. Ich freue mich, wenn sie etwas Tolles macht. Aber diese, ich nenne es mal Basisliebe, die ist einfach da. Ohne irgendwie eine Gegenleistung, einfach mal bedingungslos. Ein Stück Liebe ist einfach mal gegeben, ist da. Und ich denke, das ist bei Gott sehr ähnlich. Als ich jung war, habe ich oftmals ein Lied gehört von einer christlichen Band, wo es darum ging, irgendwie, Gottes Liebe ist bedingungslos, sie ist ewig und unendlich groß. Geht mir heute noch durch den Kopf und trifft eben wirklich auch zu. Ohne Gegenerwartung. Gott möchte zwar, dass wir an uns arbeiten und uns verändern, das ist unbestritten, aber er liebt uns so, wie wir sind. Siegfried Zimmer hat das auch erwähnt übrigens. Ich habe in meinen Notizen den Eintrag gefunden, wir leben von Gottes Geschenken, seinen Zusagen. Gott will auch etwas von uns, aber erst an zweiter Stelle. Also ist schon mal an erster Stelle, ohne Gegenleistung, ist eine tiefe Liebe und Beschenkung einfach da. Eine andere Voraussetzung für eine gute Beziehung ist Kommunikation. Ich habe am Anfang erwähnt, welche Vorteile es bringt, wenn man plötzlich Menschen kennenlernt und sich mit anderen Menschen unterhält. Und ich denke, es ist auch wichtig, viel zu kommunizieren. Und ich denke, das ist einer der Gründe, weshalb unsere Ehe so gut funktioniert. Wir sprechen über sehr viele Themen miteinander und wir wissen ziemlich genau, was der andere darüber denkt. Das heißt jetzt nicht, dass wir selber keine Meinung haben oder immer die Meinung des anderen übernehmen. Überhaupt nicht. Wir haben, jeder von uns hat eine Meinung. Aber wir informieren den anderen und holen ihn ab. Und so kommt es praktisch dann nie vor, dass der andere negativ überrascht ist, wenn der andere etwas tut, weil wir uns eben laufend absprechen. Und ich denke, das lässt sich auch wunderbar auf die Beziehung mit Gott als Vater übertragen. Wie viel kommunizieren wir mit Gott? Und ich meine jetzt nicht, dass Gebet, Händchen falten oder die stille Zeit von morgens um 9 bis 9:15, sondern wie viel kommunizieren einfach so mit Gott? Ich war früher, viele Jahre lang, ein sehr, sehr seltener Beter. Ich habe das vorhin erwähnt. Ich bin zu Gott gegangen, wenn ich ein Anliegen hatte, wenn ich einen Wunsch hatte, wenn ich Sorgen hatte, ein Problem, wenn ich Angst hatte, wenn ich irgendwie etwas, ja, wenn es etwas gibt. Aber ich habe in jüngster Zeit angefangen, mich einfach mehr mit Gott zu unterhalten, über das, was mich so beschäftigt, durch den Tag. Zum Beispiel, wenn ich vom Bahnhof, auf dem Arbeitsweg vom Bahnhof zum Arbeitsort laufe, da habe ich irgendwie 7 Minuten oder so Fußweg. Dann denke ich irgendwas nach. Und nebenbei kann ich mich mit Gott unterhalten, was er über das denkt, was ich sowieso gerade darüber nachdenke, gerade dieses Thema. Und wie es allgemein ist bei Kommunikation, beim Dialog. Manchmal ist es Zeit zu sprechen, manchmal ist es auch Zeit zuzuhören. Manchmal höre ich Gott sehr schnell. Ich habe früher immer gestaunt über Leute, die das gesagt haben. Manchmal geht es mir so, ich kann über etwas nachdenken, eine Frage stellen und habe den Eindruck, was Gott dazu sagt. Manchmal höre ich Gott längere Zeit nicht. Und wie in einer Beziehung unter Menschen ist es dann auch bei Gott so, dass man ihn kennenlernen kann. Das heißt, manchmal haben wir Situationen, in denen wir Gott fragen können und dann wie auf eine Antwort warten müssen, beten, einen Eindruck warten können. Und manchmal gibt es aber auch Situationen, bei denen wir dann einfach wissen, wir kennen Gott so und so gut und wissen, bei Gott funktioniert das so. Er ist so. Das ist bei der Ehe ähnlich. Aber wichtig ist, wir wissen, Gott ist immer bei uns, auch dann, wenn wir ihn nicht unbedingt hören. Ich hatte am Anfang der Beziehung mit Françoise, so als wir relativ frisch zusammen waren, zu dieser Zeit ging noch die gesamte Kommunikation unter uns in unseren Jahrgängen ging fast alles über SMS. Das war noch lange vor WhatsApp und das war aber schon irgendwie nach, jeder hatte schon ein Handy. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich zur Schule gefahren bin und ich habe ihr geschrieben und wahrscheinlich war sie irgendwie am Arbeiten oder anders beschäftigt und ich habe dann halt vielleicht einen halben Tag keine Antwort erhalten. Und ich wusste noch, ich habe mir angefangen Sorgen zu machen, weil ich hatte Jahre zuvor eine andere Beziehung und diese Beziehung war, als die Antworten nicht mehr so schnell kamen, war es so das Anzeichen dafür, jetzt ist langsam etwas nicht mehr gut in der Beziehung. Und so hatte ich auch in diesem Moment ein bisschen Angst. Jetzt kommt keine Antwort, stimmt etwas nicht? Und dann musste ich mir einen Ruck geben und denken, jetzt hör schon auf, du kennst sie doch, ist alles gut. Aber ich denke, bei Gott ist es ähnlich. Manchmal spüren wir Gott nicht. Manchmal gibt es Situationen, in denen wir nicht wissen, warum passiert das jetzt. Und obwohl wir ja theoretisch alle wissen, dass Gott immer bei uns ist, fällt es dann doch so schwer, weil wir ihn nicht spüren, nicht hören. Aber doch ist eben alles in Ordnung. Etwas anderes zur Kommunikation. Vor vielen Jahren hatten wir, als ich Jungschauleiter war in der alten Gemeinde, da hatten wir ein freudiges Teenager-Mädchen in dieser Clique und sie war über eine Freundin zu uns in die Jungschau gekommen, das heißt, sie war bereits mehrere Jahre länger dabei, war aber selbst nicht aus einem gläubigen Elternhaus. Und sie hat mit uns Gott kennengelernt und alles. Und dann eines Tages kam irgendwie das SMS, so im Stil von, ich bin jetzt keine Jungfrau mehr, juhu. Und wir waren alle geschockt. Ich muss dazu sagen, das war jetzt da zu einer Zeit, das ist schon lange her, das war zu einer Zeit, als es quasi noch schlimmere und weniger schlimmere Sünden gab und vorehelicher Sex, das war einer der Top ganz Schlimmen. Und ich will jetzt nicht über Sexualität reden, das ist nicht das Thema, sondern, und ich habe vielleicht auch heutzutage eine andere Meinung zu diesem Task als damals, aber der Punkt ist, ich habe damals nicht verstanden, wie kann dieses Mädchen Gott loben und preisen und quasi eine Beziehung haben und ihn überhaupt nicht einbeziehen, was er wohl zu diesem Thema meint. Und dabei habe ich ganz selber natürlich auch übersehen, dass es viele Themen in meinem Leben gibt, über die ich nicht mit Gott spreche. Das waren andere Themen als bei ihr, aber vorhanden waren sie auch. Und deshalb nochmals zur Kommunikation. Ich glaube auch, zwischen uns gibt es kaum ein Thema, über das wir nicht miteinander reden. Und so ähnlich sollte es mit Gott sein. Ich bin jetzt kein Paradebeispiel, wie ich es mit Gott mache. Aber doch realisiere ich, dass ich mit ihm über alles reden kann. Und zwar nicht nur über geistliche Themen. Ich habe Freude an meinen eigenen Kindern. Ich kann mit Gott über meine Kinder reden. Ich habe aber auch Freude an guten Filmen zum Beispiel. Warum nicht mal mit Gott darüber sprechen? Er ist offen. Einfach so. Und das Schöne ist ja auch, Gott ist immer da. Ich habe in meiner Ehe gibt es manchmal abends den typischen Konflikt, wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme. Irgendwann sind die Kinder im Bett und ich, so der introvertierte Typ, endlich Ruhe. Und meine Frau, die war vielleicht den ganzen Tag allein mit den Kindern und denkt, endlich jemand zum Unterhalten. Und ja, dann müssen wir dann die Situation vielleicht klären und einen Kompromiss eingehen. Aber das Schöne ist auch, Gott ist immer da und verfügbar. Der ist da nicht beschäftigt. Und wir geben dann Acht, dass halt jeder in der Beziehung auch seinen Freiraum hat. Jeder von uns hat seine eigenen Hobbys. Aber Gott schränkt dich auch nicht ein. Die Zeiten sind längst vorbei, in denen gepredigt wurde, dass du nach dem Bekehren keine Rockmusik mehr hören darfst. Wir sind frei, wir können weiterhin unsere Tätigkeiten nachgehen und unseren Hobbys und mit Gott darüber erzählen. Natürlich gibt uns Gott eine Art Richtlinien, wie wir leben sollen. Aber wir sind verantwortlich und haben diese Wahl. Und wir können Gott ja jederzeit nach seiner Meinung dazu fragen. Wir kommen langsam zum Schluss und ich werde nachher, glaube ich, noch ein Beispiel erzählen, das dann doch ein bisschen speziell ist. Meine Frau und ich haben ziemlich die gleiche Vorstellung von Ehe, denke ich. Und das ist eines unserer Vorteile. Aber ich möchte meine tolle Beziehung nicht überbewerten. Ich erzähle das ja nicht, um selber gut dazustehen. Siegfried Zimmer hat in einer seiner Online-Botschaften einen Vergleich gehört und erzählt über ein Ehepaar. Das ist wie zwei große wachsende Tannenbäume. Zwei Tannenbäume, die da stehen, Mann und Frau, und beide wachsen. Und der Punkt ist, zusammen wachsen. Sie unterstützen einander beim Wachsen, aber nicht zusammen wachsen. Sie bleiben eigen, aber sie helfen einander beim Wachsen. Also sie führen Gemeinschaft, aber sie geben die eigene Identität nicht auf. Und an diesem Beispiel sehe ich auch eine andere Bedeutung. Wir haben als Kinder gelernt, wenn wir Bäume gezeichnet haben, haben wir gelernt, der Tannenbaum, der hat oben eine Spitze. Und das heißt, ein Tannenbaum ist ein bisschen wie ein Pfeil, der nach oben zeigt. Sie wachsen, sie wollen dem oben näher kommen. Und die Liebe unter Menschen ist auch dazu da, den anderen beim Wachsen zu unterstützen. Ich wäre in meiner Charakterentwicklung wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin, wenn ich meine Frau nicht hätte. Aber diese Tannenbäume, die kommen nicht einander näher. Der Abstand bleibt, aber sie kommen dem Himmel näher. Das heißt, Gott sollte an erster Stelle sein. Und ich erzähle jetzt noch ein Beispiel. Ich habe lange überlegt, ob ich es erzählen soll, weil ich ein bisschen Gefahr laufe, dass ich dann eben gut dastehe. Und das möchte ich jetzt nicht. Aber ich denke, es passt hier. Ich hatte ein paar Jahre vor François eine Beziehung, nicht allzu lange. Und im Nachhinein weiß ich, dass aus dieser Beziehung aufgrund der charakterlichen Unterschiedlichkeit nichts geworden wäre. Aber einer der Punkte, die dann zur Trennung geführt haben, war, meine damalige Freundin hat nicht verstanden, dass Gott für mich wichtiger sein kann als sie. Ich habe daraus kein Geheimnis gemacht, das war so. Aber sie hat es nicht verstanden. Sie war zwar gläubig in dem Sinn, sie glaubte an Gott, wenn auch vielleicht mit ein paar Unterschieden. Aber sie hat nicht verstanden, dass ich Gott so den Vorrang gegeben habe. Und als ich François kennengelernt hatte, ich hatte auch meine Kriterienliste und François hatte eine ganz kurze Kriterienliste, sie hatte zwei Punkte. Und einer davon war, dass der Mann Gott wichtiger sein, dass der Mann Gott wichtiger nehmen soll als sie. Das heißt, im Nachhinein bin ich wahrscheinlich sogar froh, durch diese Erfahrung. Durch diese Erfahrung wusste ich dann, dass es richtig ist so, dass es stimmt. Aber wir wissen, Gott sollte an erster Stelle sein. Das geht nicht in jedem einzelnen Moment. Wir sind auch nur Menschen, wir haben Gefühle und manchmal verstehen wir Gott nicht. Es ist wie in einer Ehe, wo man sich für den Partner entscheidet und dann doch, auch bei uns, kann es dann ziemlich mal laut werden zwischendurch, wenn etwas nicht gut ist. Gibt es auch. Ja, ja. Wir haben Gefühle und wir erleben Verletzungen und Ängste, Sorgen, Enttäuschungen, Wut, Ärger. Da kann es auch bei uns mal sein, dass Gott nicht an erster Stelle steht. Aber es sollte zumindest das Ziel sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du eine Entscheidung treffen und daran arbeiten. Und manchmal geht das gefühlsmäßig nicht, dass man zwar weiß, es wäre jetzt richtig, auf Gott zu schauen, aber irgendwie die Verletzungen lassen es zum Beispiel nicht zu. Dann steht er eben an zweiter oder dritter oder an 25. Stelle. Und ich denke, Gott will uns diesbezüglich sicherlich keinen Druck machen. Aber er will sicherlich ernst genommen werden. Und in diesem Fall steht dann die Kommunikation offen. Wir können Gott sagen, dass die Beziehung jetzt nicht da ist, wo sie sein sollte und dass wir etwas ändern, dass wir vielleicht nicht bereit sind, etwas zu ändern, aber dass wir wissen, dass wir etwas ändern sollten. Und dass wir das langfristig dann doch angehen möchten und er uns dabei helfen kann. Ich finde es einfach großartig, wie ich beim Vorbereiten entdeckt habe, wie viele Gemeinsamkeiten es da gibt. Gott hat uns Menschen geschaffen. Und übrigens der Vorgläser, Moment. Ich habe, glaube ich, einen Bibelvers übersprungen. Über die Erschaffung der Frau. Genau. 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und ich denke, das ist so großartig. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir einander helfen können und dass wir aber auch Beispiele haben, wie wir umgehen können. Wir können die menschliche Beziehung, habe ich jetzt oftmals als Beispiele erwähnt, zur göttlichen. Und andererseits ist das Göttliche, zeigt uns auch die Liebe, die wir in das Menschliche übertragen können. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr könnt etwas so mitnehmen und ich wäre dann am Ende. Wir haben jetzt, ja, es ist dann zwar doch mehr Zeit vergangen, als ich gedacht habe.